davon abhängig, in welcher Form er dann erscheinen wird. Und Sie haben ja dieses Buch auch selbst illustriert mit ganz wunderbaren Zeichnungen, die hier im Buch verteilt sind. Und die passen immer so ganz haargenau zu dem, was gerade erzählt wird. Haben Sie das beim Schreiben schon im Blick auf oben Seite 74, muss das Pantoffelkirchen hin und dann muss ich erst Seite 73 anfangen, die Überleitung zum Pantoffelkirchen zu finden?
Ja, an einem bestimmten Punkt ist dann die Gestaltung sehr relevant fürs Weiterschreiben. Diese Illustration, die stammt nicht von mir, sie ist von mir gefunden. Also ich arbeite eher so als Herausgeberin auch von naturwissenschaftlichen Grafiken in dem Fall. Und klar, dann habe ich den Text halt so immer noch so geschrieben, dass genau an einer bestimmten Stelle halt die Steirische Seekuh kommt. Es gibt auch diese Kolumnen, Titel, die halt immer einen biologischen Fachbegriff auf der Seite verorten und es passt dann alles, ich bin jetzt gespannt, wie es bei Übersetzung wird, die mir jemand einfallen lassen. Klar, das gehört alles dazu, das ist aber auch ein großer Trost, also wenn man mit dem Schreiben nicht mehr weiterkommt, dann eben ins Layout reinzugehen und die Buchstaben ganz groß sich anzuschauen. Animiert dann immer zum Weitermachen. Schlimm ist es beim Setzen, weil ich natürlich als Schülerin von Forstmann im weitesten Sinne auch natürlich störende Löcher nicht ertragen kann und dann eben im Korrektorat anfangen, den Text umzuschreiben, damit die Löcher verschwinden. Und da sind dann irgendwie auch die armen Korrektorinnen wahnsinnig geworden.
Ja, wir werden jetzt einen Ausschnitt daraus hören, und seit dem Anfang des Romans, wie aus all diesen Überlegungen dann tatsächlich eine Geschichte wird. Und zwar die Geschichte der Biologie- und Sportlehrerin Inge Lohmark, die seit 30,5 Jahren am Charles-Darwin-Gymnasium im Nordosten Deutschland unterrichtet. Und wie diese nach den Sommerferien ihre Schüler begrüßt, das hören wir jetzt.
Das eine ist aber tatsächlich gut und ich denke immer noch, dieser erste Satz ist tatsächlich gut. Weil dieser erste Satz war auch der erste Satz, den ich auch vom Buch wusste. Und ich dachte, mit so einem tollen ersten Satz kann einfach nur ein tolles Buch rauskommen. Setzen, sagte Inge Lohmark, und die Klasse setzt. Sie sagte, schlagen Sie das Buch auf Seite 7 auf und Sie schlugen das Buch auf Seite 7 auf. Im Übrigen ist das die Seite 7 im Buch auch. Meine Lektorin meinte, das wird keiner merken. Deswegen sagt es Ihnen. Sie sagte, schlagen Sie das Buch auf Seite 7 auf und Sie schlugen das Buch auf Seite 7 auf. Und dann begann sie mit dem Ökosystem, mit dem Naturhaushalten, den Abhängigkeiten und Wechselbeziehungen mit den Arten, zwischen den Lebewesen und Umwelt, den Wirkungsgefüge von Gemeinschaft und Raum. Vom Nahrungsnetz bis zum Speis kam sie zur Nahrungskette der Wiese. Von den Füßen zu den Seen und schließlich zur Wüste und zum Waffenmeer. Sie sehen, niemand, kein Tier, kein Mensch kann ganz für sich allein existieren. Zwischen den Lebewesen herrscht Konkurrenz und manchmal auch so etwas wie Zusammenarbeit. Aber das ist eher. Die wichtigsten Formen des Zusammenlebens sind Konkurrenz und Räuberbeutebeziehungen. Während Inge Lohmark eine Tafel Pfeil von den Rosen, Flechten und Pilzen zu den Regenwürmern und Hirschkäfern, Igeln und Spitzmäusen, manche Kugelmeise zum Reh und zum Habicht und schließlich ein letzten Pfand zum Wolf zu, entstand nach und nach die Pyramide, auf deren Spitze dann eine Schimmer auf Raubtieren lockte.
Tatsache ist, dass es kein Tier gibt, das Aale oder Löwen frisst. Wir greifen einen Schritt zurück, um die Aussage der Kreidezeichnung zu betrachten. Das Wirkungsfallschema verwendet Produzenten und Konsumenten erster und zweiter Ordnung, Erzeuger mit dem Erstzahl der Drittverbraucher sowie den unvermeidlichen Kleintieren ersetzt haben. Allesamt verbunden mit Atmung, dem Fluss von Wärme und Zuwachs von Biomasse. In der Natur hat alles seinen Platz. Und wenn vielleicht auch nicht jedes Lebewesen, so doch zumindest die Artenbestimmung fressen und erfressen werden, das auch wieder war. Übertragen Sie das in Ihr Heft, was Sie sagte, wurde gemacht. Das Jahr begann jetzt. Die Juni und Ruhe war endgültig vorbei, die Zeit der brütenden Hitze und nackten Oberarme. Die Sonne knallte durch die Glasfront und verwandelte das Klassenzimmer in ein Treibhaus. In ihren Hinterköpfen keine Zusammenarbeitung, die bloße Aussicht darauf, ihr Tage nichts mit sich zu verschwenden und auch den Kindern die Konzentration. Mit schon bald Augen und fettiger Haut und schützigen Freiheitsnamen hingen sie auf den Stühlen und büßen ihnen für ihren Entgegen. Die einen wurden farbig und unzurechnungsfähig. Andere täuschten wegen des Namen Zeugnisses von der Möglichkeit vor. Und schon wurde ihre Wehrleistungskontrolle aufs Leere prüft, wie Katzenerwicklung und so auf den Hundsmann erwähnt. Nur um in der nächsten Stunde nach der Unterkunft zu fragen, mit gezückten Taschenrechner bedief ich darauf die Verbesserung ihres Durchschnitts auf drei Stellen der Inkommen zu rechnen. Aber Inge Lohmann gehörte nicht zu den Lehrern, die am Ende des Schuljahres einknickten und gewaltigen Rückgänge wurden. Sie hatte keine Angst davor, so ganz auf sich gestellt, die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. Einige Kollegen wurden, die in Nähe der Sommerpause rückte, von geradezu zeitlicher Nachgiebigkeit heimgesucht. Ihr Unterricht bekam zum hohen Glück noch Theater. Ein Versonderblick hier, ein Tätschen da, Kopf hoch, Getue, elendiges Filme schauen. Eine Inflation guter Noten, der Hochverrat und die Katze. Und erst wie unsere, der Endjahresnoten abzuholen, noch ein paar hoffnungslose Fälle in die nächste Klasse zu heben, als ob dann die Leben geholfen wäre. Die Kollegen kapierten einfach nicht, dass nur ihre eigene Gesundheit schadete und die Gefühle einging. Dabei waren es nichts als Benutzer, weil deren jede Lebensenergie rauchten, sich vom Lehrkörper ernährten, von seiner Zuständigkeit und der Angst, die Aufsichtspflicht zu verletzen. Unentwegt gehen sie meine Hände. Mit unseren Befragungen durch den Einbindungen und unappetitlichen Befreundlichkeiten, als aber wie es muss. Inge Lohmann ließ sich nicht mehr auslauben. Sie war dafür bekannt, dass sie die Zügel anziehen und die Leine kurz halten konnte, ganz ohne Tobsitz, Anfang und Schlüssel und Werberei. Unser Stolz war auch. Nachlassen konnte man immer noch, hier und da ein Zuckerbrötchen als Halt von Hunger. Wichtig war, den Schülern die Richtung vorzugeben, den Scheuklappen anzulegen und ihre Konzentrationsfähigkeit zu fördern. Und wenn wirklich nur Unruhe herrschte, braucht man nur mit dem Fingernägel über die Tafel zu kratzen oder vom Hundebeinwurm zu erzählen. Für die Schüler war es ohnehin das Beste, sie in diesem Moment spüren zu lassen, dass sie ausgeliefert waren, anstatt ihnen vorzugaukeln, sie auf die Hürde etwas zu sagen. Bei ihr gab es kein Mitspracherecht. Keine Wahlmöglichkeit. Niemand hatte eine Wahl. Es gab die Zuchtwahl und sonst nichts. Das Jahr begann jetzt. Auch wenn es schon jetzt angefangen hat, ist dann für die Leute am 1. September, der dieses Jahr auf einen Montag fiel. Und Inge Lohmann fasste die guten Vorsätze jetzt, im verwelkten Sommer und nicht in der fremden Restenacht. Sie war immer froh, dass ihr Schulplan, dass sie sich über den kalendarischen Jahreswechsel brachte, ein einfaches Umwelt kam. Ohne Countdown und Sitzplatzgeklöre. Inge Lohmann sah über die drei Bankreihen und bewegte den Kopf der anderen einzigen Zentimeter. Das hatte sie bei der Zunge all den Jahren, den allmächtigen und unbewegten Blick. Laut Statistik waren dann mindestens zwei dabei, die sich wirklich für das Fach interessierten. Aber wie es aussah, war die Statistik eine Frage. Bei unserer Normalverteilung sind wir unentbehrlich. Wir haben es nur bisher geschafft. Man sah in den sechs Wochen einmal an. Die Bücher hatte keiner von den aufgeschlagenen großen Ferien. Nicht mal ganz so groß wie früher, aber immer noch zu lang. Es würde mindestens einen Monat dauern, bis man sich wieder an den Bildung aus der Schule gewöhnt hatte. Wenigstens mussten Sie sich nicht Ihre Geschichten anhören. Wie konnten Sie das Schwanecker erzählen, wenn jeder mal in Klasse ein Kind ein Spiel veranstaltet hat? Nach einer halben Stunde waren alle Beteiligten in den Fäden eines roten Rückknopfs verheddert und konnten die Namen und Hobbys ihrer Sitznachbarn aufsagen. Es waren nur vereinzelt ein paar Plätze besetzt. So viel als recht, auch wie wenig es waren, sperrte das Publikum in der Naturtheater. 12 Schüler, 5 junge und 7 Mädchen. Der 13. war wieder zurück auf die Realschule gegangen, obwohl die Schwanecke sich mächtig für ihn ins Zeug gelegt hatte, mit wiederholten Nachhilfestunden, Hausbesuchen und psychologischen Gutachten. Irgendeine Konzentrationsstörung, was es nicht alles war. Glaubte an andere Leseentwicklungsstörungen. Nach der Leserechtschreibschwäche die Rechenschwäche. Was würde als nächstes kommen? Eine Biologieallergie? Früher gab es noch unsportliche und unmusikalische, und die mussten trotzdem loslaufen und mitsingen, weil es eine Frage ist. Es lohnt einfach nicht, die Schachtel zu schlagen. Gerade im Ballast wäre das Fortkommen der anderen Werte, geborene Wiederholungsfehler, Parasiten am gesunden Klassenkörper. Früher oder später würden die untergedichteten Armen auf der Stücke bleiben. Es wäre auch empfehlenswert, mit der Wahrheit so früh wie möglich zu konfrontieren, anstatt ihn nach jedem Scheitern eine neue Chance zu spendieren. Denn der Wahrheit ist die Voraussetzung dafür, ein vollwertiges, also nützliches Mitglied der Gesellschaft zu werden, kann nicht mehr. Wozu die Heuchelei? Nicht jeder konnte es schaffen, auch im Bauch. Bringt er aber in jedem Jahrgang dabei. Bei manchen könnte man schon froh sein, wenn es gelang, ihn einfach grundlegende Tugenden anzutrainieren. Pünktlichkeit, Sauberkeit. Es war ein Thema, dass es keine Konflikte mehr gab. Ordnung, Fleiß, Mitarbeit, Betreibung. Ein Arbeitszeugnis für dieses Bildungssystem. Je später man einen Versager los wurde, desto gefährlicher wurde er. Fing an, seine Mitmenschen zu bedrängen und unberechtigte Forderungen zu stellen, nach fortsetzbaren Abschlüssen und einer positiven Beurteilung womöglich sogar nach einem gut bezahlten Arbeitsplatz und glücklichen Leben. Das Resultat langjähriger Unterstützung, kurzsichtigen Wohlwollens und fahrlässiger Kurzsichtigkeit. Wer den hoffnungslosen Fällen weiß, machte dazu zu gehören, da braucht es nicht zu wundern, wenn sie irgendwann mit Ohrwurm und Kleinkaliberbewegung in die Schule marschierten und sich zu rechnen für all das, was sie jahrelang versprochen oder wieder vorenthalten wurde. Ach, dann möchte ich erkennen, wie kommen. Neuerdings brauchte sie wieder seine Selbstverwirklichung. Das war lächerlich. Nichts und niemand war gerecht. Seine Gesellschaft schon gar nicht. Nur die Natur vielleicht. Nicht umsonst hat uns das Prinzip der Auslese zu dem gemacht, was wir heute waren. Das Lebewesen mit dem aktivsten natürlichen Entwürfen. Aber die Schwanecke mit ihrer Integrationswut hat es wieder nicht lassen können. Was sollte man auch von jemandem erwarten, der aus Bankern Buchstaben und aus Stühlen Halbkreise formte? Lange Zeit ein großes U, das sich am Lehrertisch umarmte. Neuerdings war sogar ein echtes O, so dass mit allen verbunden war, dass kein Anfang und kein Ende mehr gab, sondern nur noch den runden Augenblick, wie sie einmal im Lehrerzimmer kommt hat. Von den Elfklässlern ließ sie sich duzen. Carola, so wie sie nennen, hatte immer noch keine Schülerin sein können. Carola, meine Güte, sie war noch ein Friseur. In der Loma sieht sie ihre Schüler in der 9. Klasse. Es war eine Angewohnheit aus der Zeit, in der sie in diesem Lebensjahr Jugend geweiht worden waren, mit weltverändernden Menschen und sozialistischen Entwicklungsstrauß. Es gab kein wirkungsvolleres Mittel, sein die eigene Unfertigkeit zu erinnern, sie sich vom Leib zu halten. Zum professionellen Verhältnis gehören keine Nähe, kein Verständnis. Armselig, aber begreiflich, wenn Schüler und Jungs der Lehrer holten, das Griechen vor der Macht habe. Unverzeihlich hingegen war es, wie sich Lehrern halten zu ihrem Schwessen. Halber Hintern auf den Lehrerpult, geklappte Moden und Wörter und in halsbunte Tücher, kandierte Strähnen. Alles nur, um sich mit ihnen gemein zu machen, ohne Würde. Den letzten Rest Anstand gab sie preis für die kurze Illusion einer Gemeinschaft. Allen voran natürlich die Schwanecke und der Liebling und Tuschel und Göhren, die sie im Pausengespräch erwähnten, deren Stimmen und Opfer, von denen sie glückspäulig und mit Schimpfblicken die allerbilligste Schlüsselweizschau anzogen. So lange nicht in den Spiegel geschaut. Penelope hatte keine Ideen und sie wurde nie eine Haare. Das Schwärmen war ein unreifer fehlgeleiteter Gefühlsüberschwang einer hormonell bedingten Exaltiertheit, der man also befiel. Im Rockzipfel der Mutter schon entwöhnt und den Reiz als andere Geschlechtsamt gewachsen. Ersatzweise wurde ein hilfloser Geschlechtsgenosse oder ein unerreichbarer Freund als andere Zeiten von ausgewogener Gefühle, flächige Wangen, klebrige Augen, einzelne Nerven. Eine peinliche Verfehlung, die sich im Normalfall mit der abgeschlossenen Reifung der Keimdrüse von selbst erledigte. Aber natürlich, wenn die fachliche Kompetenz fehlte, dann wurde sein Unterrichtsstoff nur noch mit Hilfe sexueller Signale gelöst. Scharwenzel der Bergandate, sogenannte Lieblingslehrer, die Scharniker. Wie sie auf der Lehrerkonferenz ihr Engagement für den Idioten aus der 8. verteidigt hatte, die Stimme falten geworden und mit dem rot angemalten Mund ins Kollegium gerufen, wir brauchen schließlich jeden Schüler. Es hätte nur noch gefehlt, dass ausgerechnet sie, die kinderlose Schwanige, die vor kurzem auch unter ihrem Mann sitzen gelassen worden war, davon angefangen hätte, dass die Kinder noch unsere Zukunft wären. Von wem Zukunft? Diese Familie war nicht die Zukunft. Genau genommen war die Vergangenheit. Vor ihr saß die 9. Klasse. Das war die letzte, die am Schaltzahn der Nase geben sollte und die in 4 Jahren mehr getrunken wurde. Und in den Nummern sollte die Klasse wieder spielen. Einfach nur Klasse wollen. Die brauchten keine angehängten Buchstaben mehr, die sie früher von A bis B vergeben hatten. Und ja, wir hätten so stark keine Kompanie im Kriegsfall, jedenfalls zahlenmäßig. Gerade so hatten sie nochmal eine Klasse zusammengekratzt. Es ist ein Wunderbar, dass ihre Geburtenschwester Jahrgang im Bundesland für die Klassenstunden danach hat es nicht mehr gereicht. Auch nicht, als ich herumsprach, dass es das Ende für das Jahr bedeutete und sich die Kollegen von den Regionalschulen darauf einigten, die den Empfehlung für die Mansarde Oberschule groß zu werden zu können. Die Folge war, dass jedes halbwegs alphabetisierte Kind in den Ersatzbestand erhoben wurde. Eltern, die überzeugt waren, dass ihr Kind entgegen dieser Empfehlung aufs Gymnasium gehört, hat es immer gegeben. Aber mittlerweile gab es in dieser Stadt nicht mal mehr genug Eltern. Nein, diese Kinder hier kamen mir wirklich nicht vor, die Diamanten auf der Krone der Evolution. Entwicklung war etwas anderes als Wachstum. Das qualitative und quantitative Veränderung beides ging unabhängig voneinander geschah, wurde ja erschreckend eindeutig demonstriert. Die Natur war nicht gerade schön anzuschauen auf dieser unentschiedenen Schwelle zwischen Kindheit und Adoleszenz. Eine Phase der Entwicklung, Lernprobleme und Wachstum. Die Schule hat gegeben. Jetzt kam die schlimme Zahl des hüpfenden Klassenzimmers gegen den Geruch rivalischer Schulter, Mundschutz und freigesetzte für den Mörder. Die Engel, die sich langsam ausbauenden Körper, schützige Kniekehlen, teigige Haut, matte Augen, das immer reizender Wachsen und Hochrand. Es war sehr viel einfacher, ihnen etwas beizubringen, bevor sie geschlechtsreif waren. Und eine echte Herausforderung zu ergründen, was hier mit dem schwanzigen Zahn spielte, ob sie uneinholbar voraus waren oder ob sie die gravierenden Umbauten weiter erfährten. Es fehlt ihnen an jeglichem Bewusstsein für ihren Zustand und es reicht an der Disziplin zu überwinden. Sie standen für sich hin, apathisch, überfordert, ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Widerspruchslos gaben sie ihrer Trägheit nach. Die Kraft der Erderziehung schien dreifach auf sie zu wirken. Alles war eine große Anstrengung. Jeder Funken Energie, der zum Körper zur Verfügung stand, verbrauchte die qualvolle Metamorphose, die der aufwendigen Entpuppung einer Raupe in nichts nachstand. Allerdings wurde nur unser Entfernung schneller raus. Das Erwachsenwerden forderte man einmal diese umfängenden Zwischenformen, in denen sekundäre Geschlechtsmerkmale die Bespürung hatten. Das Mensch war doch mühselig gewesen, sein Lust wurde ein Lebenszeitraum als Funk gefühlt. Nicht nur die Ontogenese, die kapitulierte Lipidogenese, sondern auch die Pubertät. Sie wuchsen Tag ein, Tag aus und schwimmen über den Sommer, sodass man seine liebe Not hatte, sie noch wieder zu erkennen. Volksame Mädchen verwandelten sich in ästhetische Biester und aufgeweckte Jungs in kettmagische Kollegen. Hinzu kam mit Klumpe erprobende Partnerwahl. Nein, originell war die Natur nicht, aber gerecht. Das war ein krankheitsähnlicher Zustand. Man konnte mal abwarten, wie es vorübergeht. Je größer und älter ein Kind werden konnte, desto länger zog sich die Jugend hin. Der Mensch brauchte zu seiner Reife rund ein Drittel seiner gesamten Lebenszeit. Im Schnitt dauerte es 18 Jahre, ehe ein Mensch nur für sich selbst sorgen konnte. Wolfgang musste für seine Kinder aus erster Ehe sogar noch bis zum 27. Lebensjahr zahlen. Und weißen Sie also, die würdigen Lebensanfänger spitzten Bleistifte und baden die Tafelbrücke ab, die Köpfe jeden senken mit dem Sekundentakt, noch nicht ausgebildet, aber mit einer dreisten Selbstverständlichkeit, mit einem Absolutheitsanspruch, der schamlos und anmaßend war. Sie waren keine Kinder mehr, die sich ständig überhandeln mussten und unter fadenscheinigen Vorwänden die Individualität des Ganzen achteten, die Rührung und Zwang und ein unformelles Anschalten der Heimscheibe in den Bus. Es waren junge Erwachsene, bereits zeugungsfähig, aber noch nicht bereit für die Bewerbung des Bruchs. Für sie war die Belohnung bestimmt anderslos. Wahrscheinlich aber sogar, dass sie einfach nur alt vorkam, ein Zustand, der sich für ihre Schüler nicht mehr ändern würde. Der Junge war wieder älter, alt, alt. Innerhalb der Zeit hatte sie längst überschritten. Zum Glück, sie blieb sie wenigstens davon verschont, sich für ihre Augen merklich zu verändern. Sie hingegen würde diese Menschen aufwachsen sehen, wie sie andere alle aufwachsen sehen. Und dieses Wissen machte sie mächtig. Ganz vorn hockte ein verschrecktes Pfarrerskind, das mit Holzengeln, Wachsflecken und Blockflügeln und Ritter aufgewachsen war. In der letzten Reihe saßen zwei aufgewanderte Bögen, der eine kaute Kaugummi. Die andere war besessen von ihrem schwarzen Hengsthaar, das sie auslöst, wie der Bildungsstrichchen bei seiner Suche. Daneben ein hellblonder Knirps in Grundschulgröße. Ein Traumstuhl, wie die natürliche ungleiche Entwicklung der Geschlechter vorführte. Rechts außen an der Fensterfront kündigte ein Herrenkirchen mit offenem Mund, das nun aber wartete, mit einer ordentlichen Bemerkung des Serviers zu markieren. Ich finde nur noch, dass es nicht im Bus kommt. Es muss beschäftigt werden. Vor ihr lag das Blatt, auf dem die Schüler ihre Namen eingetragen hatten, Krakeleien auf dem Weg zum rechtsgültigen Unterschrift. Kevin, klar, wie sonst? Kevin schreckte hoch. Nennen Sie einfach Ökosysteme unserer Region. Sein Vordermann fragte. Na, warte. Paul. Was ist das für ein Baum da draußen? Paul schaut aus dem Fenster. Ein mickriges Kreuzband. Das mir gerade reden. Danke. Wir waren versorgt. Das haben wir nicht gehabt, behauptet ich einen. Wenn Sie nicht selbst das anbieten, mein Gehirn wäre hohl und warm. Ach ja, nehmen Sie ganz die Klasse. Frontalangriff. Denken Sie doch alle noch einmal nach. Stille. Schließlich meldete sich ein Pferdeschwanz in der ersten Reihe und immerhin noch Tafeln hinterfallen. Natürlich wusste sie das. So eine gab es immer. So ein Pferdeschwanzpferdchen ist ein Unterrichtskarren aus dem Dreck zu. Diese Mädchen wurden die Schulbücher geschrieben, gierig nach abgepacktem Wissen. Merksätze, die sie mit Blitzerstift in der Ecke schrieben, die ließen sich nur einschüchtern vom Wohlstück des Lehrers. Also setzte man schon an Grenzen dieser Macht. Sie kannte sie alle, sie erkannte sie so vor Ort. Schüler, die sie hatte sie schon aufgebaut, sogar klassenweise Jahr für Jahr. Sie brauchten sich nicht anzurufen, sie war besonders. Bene Loma trat ans Fenster die gleiche Vormittagssonne, wie gut das tat. Die Bäume hatten sich schon zu verfärben begonnen, das abgebaute Chlorophyll und die Blumen frei für die leuchtenden Bergpigmente, Carotinoide und Xanthophylle. Die langstehenden Familien und zerflossenen Blätter der Kastanien hatten wieder übereinander. Das Gebäude hat sich für eine Arbeit machen, mit wieder verbinden sich ohnehin noch getrennten. Genau wie sie uns lehrten. Jedes Jahr das gleiche Spiel, seit über 30 Jahren immer wieder von vorne. Sie waren zu jung, um die Bedeutung des gemeinsamen Erworbenen Wissens würdigen zu können. Dankbarkeit war nicht zu erwarten. Wir gingen so um Schadensbegrenzung bestenfalls. Schüler waren gedächtnislose Wesen. Sie würden alle eines Tages gehen. Und wenn sie alleine wieder zurückbleiben, betroffene Hände vom Kreis. Schreibtische auf. In diesem Zimmer hier, zwischen der Sammlung zusammengerollter Schautafeln und der Vitrine mit dem Anschauungsmaterial, ein Skelett mit gebrochenen Knochen, speckige Organe, Tropfen mit Platzwunden in der Pflasterhaut und ausgeschöpfte Dachs und Brandlöcher und Fell, der mit toten Augen durch die Scheiben stehen kann. Das können Sie auch heute wieder machen. Wie der englische Gelehrte an seiner Universität mit dem Tod hinaus verbunden bleiben wollte, als Mumie an der richtigen Sitzung teilnehmen. Dann wird der Wunsch wohl immer erfüllt. Man zog sein Skelett, seine Kleider an, stopfte sie mit Stroh aus, weil er mit in den Schädel ein. Aber dann hat er gefunden, wenn etwas schief, so dass man schließlich einen Wachskopf auf die Überreste montieren darf. Sie hat ihn gesehen, als er in London war. Kleider hatte er mal stehen. Er da hockte in einem riesigen Holzkasten in der Glas. Mit Spazierstock, Strohhut und grünen Wildlederhandschuhen, die ganz genauso aussahen wie das Paar, das sie sich im Frühjahr 1987 im Exquisit gekauft hatte. Für 87 Jahre. Bleiben die Indien schief wenigstens, man konnte vom Kommunismus träumen. Aber dieser Engländer wird heute im Angst. Täglich geäufte die Studenten auf ihrem Wege die Hörnseele, die Träne war sein Grab, er selbst seine eigene Denkmal, ewiges Leben. Besser als auf der Anspannung. Alte Menschen, fing sie plötzlich an. Alte Menschen erinnern sich selbst dann noch an die Schulzeit, wenn sie alles andere schon vergessen haben. Sie träumte immer wieder, vor allem von der Geburtsprüfung, wie sie da stand, wenn ihr nichts einfiel. Und beim Aufwachen dauerte es mal eine Weile, bis sie klar wurde, dass sie keine Angst zu haben brauchte, die auf der anderen der Sicherheit sein würde. Sie drehte sich um, ein geisterter Blick. Man musste höllisch aufpassen, ehe man sich versah, diskutierte man im Unterricht allerlei Blödsinn. Frühstücksvorlieben, Ursache der Arbeitslosigkeit, Haustierbeleidigung. Plötzlich wurden alle kurz munter und die Stimme war gelaufen. Man musste eine hochtechnische Überleitung bauen, sich zurück zu dem Ökosystem hangeln, wo gerade noch aufgekratzte Kinder sofort in die Gesellschaft kamen. Das hätte man das Gefängnis gemacht. Auch wenn er war, so ein Katzensprungs persönliche Befindlichkeit. Und wir sollten es nicht erfahren. Da half nur den Faden genau an der Stelle aufzunehmen, wo sie verloren hatte. Und auch langsam ging sie zurück zu Leverkusen, weg von den guten Wettern, vom eigensvollen Wetter, Flucht nach vorn. Es gibt Fälle, bei denen sich die Alzheimer- und Demenzkranken weder an die Namen ihrer Kinder noch an die ihrer Ehepartner erinnern können, wohl aber an den ihrer Biologielehrerin. Schlechte Erfahrungen prägten sich noch einmal besser an als gute. Eine Geburt oder eine Heirat mag ein wichtiges Ereignis sein, aber sicher kein Platz im Gedächtnis. Das Hören, ein Sehen. Merken Sie sich, nichts ist sicher. Sicher ist nichts.
Schriftstellerin in Berlin, ist von dort heute angereist, ich freue mich sehr, dass sie da ist. Geboren wurde sie 1954 in Stuttgart, hat Religionswissenschaft in Berlin studiert, hat längere Zeit in Buenos Aires in Paris gelebt und nach dem Studium als Buchhalterin in einer Werbeagentur gearbeitet. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das war bequem, weil meinem Bruder gehört die Agentur. Und ich habe da Geld verdient, konnte kommen gehen, wann ich wollte. Und mir liegen organisatorisch, fleißig, bürokratische Arbeit.
Daneben gab es dann die ersten literarischen Anfänge, wenn ich das richtig verstanden habe, also kleinere Texte. Und dann, wie ich gerade erfahren habe, war die Lesung von Bronsch vom ersten Roman 1998 in Klagenfurt, mit dem sie dann auch prompt den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat, die allererste öffentliche Lesung der Autorin. Das ist richtig.
Das ist richtig und da hatte ich natürlich Angst, das ist selbstverständlich, und hatte auch ein bisschen, war sehr vorsichtig, weil ich fühlte mich zu alt, nach Darmstadt zu gehen. Ich war damals 44 und die meisten sind deutlich jünger. Und da dann zu scheitern, auch im Fernsehen noch zu scheitern, das ist in höherem Alter einfach schrecklich. Also ich wollte das wirklich nicht. Aber man hat mich dann überredet und es ging mir Gott sei Dank gut.
Also ich bin einfach, hat es Ihnen auch viel Spaß gemacht und Sie hatten dann nachher dann recht oft Gelegenheiten, das Vergnügen zu haben.
Auf dem ja, es hat mir dann wirklich Spaß gemacht, kann ich ja sagen. Also das ist ja, muss dazu sagen, so schrecklich das im Vorfeld ist und man sich da furchtbare Sorgen macht. Der Raum ist gut, die Kameras sind ziemlich versteckt, das heißt, man ist nicht wirklich abgelenkt. Und es ist eigentlich eine leichtere Übung letztlich, als man sich das so vorstellt.
Ich glaube, die dürfen nicht zu nah zusammen sein, die beiden Mikrofone.
Siehst du von uns etwas ausmachen? So, dann haben wir diese unangenehmen Störgeräusche weg. Ja, es kam danach, das ist wirklich ein fulminanter Erfolg, würde ich mal sagen, wenn man jetzt Mitte 40 mit seinem ersten Text dann gleich den Ingolf-Wachmann-Preis erhält. Danach folgten viele weitere Bücher. Und auch vor der Gitarre-Fahrt, glaube ich, ein besonderes Verhältnis zum Papier und Dingen, die man mit Papier tun kann. Also auf Balkon haben Sie den Umschlag selbst gestaltet, wie Sie auch Illustrationen in Ihrem Buch Höfliche Arbeit selbst gestaltet haben. Auch für Apostolov ist der Umschlag selbst gestaltet. Und bei dem aktuellen Roman, dem Blumenberg,
nicht.
Der Cover von Apostolov etwa sieht so aus, das ist eine Papiercollage. Und ich war überrascht zu sehen, dass hier ein Bild von Rembrandt auf Cover geschrieben hat. Wie kommt es zu diesem Cover?
Na, der erschien mir insofern sehr treffend, weil das ist ein alter, wer bei sich zusammengesackter Möbel. Das ist immer ein Altitel, so dieses Bild auf. Das heißt also, ich brauche keinen strotzenden Möbel, der so voll von sich betrachtet hat und Umschlag ist. Also der erschien mir so dieses gesackte, zusammengesackte, auch dieses durchhängende Rückgrat, das erschien mir günstig. Es ist übrigens eine sehr, sehr schöne lavierte Pferdezeichnung oben rein.
Ja, für den Roman selbst folgte dann, der eben auch 2011 erschienen war und auch für den Deutschen Buchpreis nominiert war, wie auch der Halt der Giraffe, Blumenberg hat es sogar auf die Shortlist geschafft. Für Apostolov gab es den Preis der Leipziger Buchmesse 2009, zwei Jahre vorher. Und was im letzten Jahr folgte, kann man sagen, war tatsächlich ein wahrer Preis wegen, ich lese das mal vor, der Wilhelm Raabe Literaturpreis 2011. Der Kleist-Preis, der Ricarda-Buch-Preis der Stadt Darmstadt, der Marie-Louise-Gleiser-Preis der Stadt Ingolstadt. Außerdem haben Sie die Frankfurter Poet-Vorlesung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main gehalten. Und sie ist also, ist derzeit Stipendiatin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg. Das ist ja wirklich. Frau Bebitscharow, was für ein Jahr, genießen Sie das? Darf es so weitergehen? Kommen Sie überhaupt noch zum Schreiben?
Na, das ist schon außerordentlich. Das ist mir vollkommen klar. Ja, das kann man nicht nur nicht ständig erwarten, sondern das ist sehr selten. Ja, das ist ja eine solche Preisschüttung, was über den Raum sich anläuft, eine solche Kontoschwellung erfahren. Aber das ist natürlich, also trotzdem muss ich den Begriff im Dorf lassen, also auch selbst wenn man einen so schönen Status erobert hat, wie es gerade so aussieht, das ist in der Szene unter Umständen auch in 4-5-Jährigen scheinbar. Also man muss wirklich ein bisschen da vorsichtig bleiben. Ja? Das ist nicht gesagt, es geht auch nicht so weiter, irgendwann haben sie die Preise im Sack und dann ist auch Schluss. Ich muss nur eines dazu sagen. Wir haben die neue Spannung, wir haben vorher bisher neue Raten. Ein unglaublich großzügiges Preissystem und ein unglaublich großzügiges Lesesystem, das wir damit Geld verdienen können. Wir sind ungeheuer privilegiert, auch innerhalb Europas, was das angeht. Also, sagen wir mal, wenn Sie die anderen Schriftsteller auch sehen, also die haben meistens auch schon, wenn Sie Namen haben, so die Preisraten versammelt im Laufe von 10, 15 Jahren. Das ist schon sehr großzügig. Ich würde fast behaupten, dass bei den meisten Kollegen das ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ist, ein Drittel Buchverkauf, ein Drittel Lesungen und ein Drittel Literaturpreise. Also bei sehr vielen dürfte das so sein. Das heißt, es ist jetzt außergewöhnlich, dass es in einem Jahr so eine Häufung ist, aber dann kommen natürlich ein paar Jahre trotzdem bei uns. Ja. Und dann kriegen es auch andere und so wird es auch gekommen.
Ja, wie Sie entscheiden, ist nur eine Einfamilientätigkeit. Buch von Blumenberg, da gibt es allerdings erst einmal ein Arbeitszimmer, einen geschlossenen Raum, ein Gehäus. Also ist der Philosoph Hans Blumenberg, hier gehen wir jetzt von der Westlich nach Deutschland, ein bisschen zurück in der Zeit, nach 1982 nach Münster und dort an die Universität. Und das, der Roman beginnt auch mit einem fulminanten ersten Satz. Hatten Sie den auch von Anfang an?
Weiß ich nicht mehr. Also bestimmt schon, da gebe ich meiner Kollegin recht, die ersten Sätze, die kommen, also wir zumindest meistens nachts. Und die sind schon so, oder auch erste Kapitel, also Kapitelanfänge auch teilweise, die sind schon brennend, ja. Das heißt, die wird einem wirklich geschenkt auf diese Weise. Und daran, ein so guter Marksatz, der führt schon, schleppt einiges heraus. Das ist schon ganz wichtig, ja. Aber es funktioniert nicht jedes Mal gleich so, ja. Für mich sind übrigens mindestens ebenso, wenn ich nicht die Schluss setze, würde ich fast denken. Also am Schluss hat das muss irgendwie darauf wirklich zulaufen, weil ich bin ein Mensch, der stark auf die Apotheose aus ist. Ja. Also nicht das Verschleichen des Endes, sondern sagen wir mal, dass das Ende so was wie, als hätten sie im Vollstreck nochmal alles beisammen und würden noch einmal so versammeln. Das ist sehr wichtig. Also das ist ein Schlusssatz tatsächlich.
Den Schlusssatz wollen wir trotzdem nicht verraten und der Frau Lichtschach auch nicht den Anfang des Romans vorlesen. Hier werde ich jetzt nochmal den ersten Satz verraten, falls ihr den Roman noch nicht kennt. Er lautet: Blumenberg hat gerade eine neue Kassette zur Hand genommen, um sie in das Aufnahmegerät zu stecken. Da blickte er von seinem Schreibtisch auf und sah ihn. Groß, gelb, atmend, unzweifelhaft ein Löwe. Das ist, finde ich, auch mal ein Plot, der bemerkenswert ist. Dieser Löwe, das begreift der Blumenberg sofort. Das ist nicht einfach nur eine Halluzination oder ein Trugbild. Also er fragt sich noch ein bisschen, was es ist. Was er aber sofort begreift, ist, dieser Löwe ist eine Auszeichnung. Dieser Löwe ist eine Ehre und ein Verdienst, das wird sofort deutlich. Und am nächsten Tag, als er in seine Vorlesung geht, stellt er fest, er ist als der Einzige, der den Löwe sehen kann. Und der Löwe wird ihn noch lange begleiten, über viele, viele Jahre, bis zu seinem Tod. Und es ist im Verlauf des Romans passiert, was ja, passieren muss. Das Wunder, das außergewöhnliche Wunder, wird fast ein Teil seines Professorenalltags. Und er gewöhnt sich an den Löwen, wie es an einer Stelle dann heißt, fast wie an einem alten Haushund. In dieser ersten Vorlesung gibt es vier Studenten, die den Löwen nicht sehen können, dennoch aber wahrnehmen, dass da irgendwas ist, die spüren, irgendwas anders mit Blumenberg, er starrt auf einen Punkt an der Wand. Und das ist die zweite Geschichte, die in diesem Roman eine Rolle spielt, auf der einen Seite der Philosoph mit seinen Löwen, auf der anderen Seite vier Studenten, Gerhard, Richard, Hansi und Lisa. Gerhard ist so ein bisschen der langweiligste von allen, wenn ich das mal so sagen darf. Also er ist sehr brav. Er ist auch der Einzige, der sich zu den großen Blumenberg in die Sprechstunde traut.
Er hat meine gänzliche Sympathie.
Langweilig kannst du auch nicht immer uns. Muss ja nicht an Hand in Hand gehen, aber gegen Richard zum Beispiel ist also ein Frauenheld, der dem Alkohol nicht abgeneigt ist, der startet einfach mit dieser 86. Seite zu schreiben und auf Seite 87 weiterzumachen. Stattdessen reist er dann den Amazonas hinab, verlässt Münster, geht in die Ferne, lernt dort eine sehr, sehr junge Frau kennen, die ist 14, heißt Maria, und sie wird ihm zum Verhängnis. Dann gibt es noch Hansi. Hansi ist nicht heißt der schönste Mann in Münster, allerdings auch der einsamste Mann in Münster, denn man merkt sofort, mit dem stimmt irgendwas nicht. Er wird das Gedichtmonster genannt. Das Gedichtmonster, dieser schöne Hansi-Dingel, geht durch Kneipen von Münster und liest Gedichte vor. Später geht er das in Berlin, darum die Gedichte von Goethe, von Fontano, also das ist sein Repertoire groß. Gerhard nun, der sympathische Gerhard, ist ein verliebt in die zarte Studentin Isa. Isa hingegen, also man weiß nicht so ganz genau, sind sie jetzt eigentlich ein Paar zu nennen oder nicht. Also wie man so sagt, die haben auf jeden Fall was miteinander. Und jetzt richtig erwidert werden, Gerhards Gefühl für Isa aber nicht. Isa ist nämlich, also sie schwärmt für den Springsteen, sie schwärmt für Virginia Woolf und für Patti Smith. Und außerdem ist sie unsterblich verliebt in ihren Professoren, in Herrn Blumenberg sitzt in jeder seiner Vorlesungen in der ersten Reihe. Und wie das ausgeht, das hören wir jetzt.
Ja. Dazu muss ich zwei Sachen sagen, weil das ist jetzt mitten heraus aus dem Roman. Es geht um diese Isa. Blumenberg hat so gut wie gar keinen Kontakt zu diesen Studenten, bis auf Gerhard, der einmal in die Sprechstunde kommt. Und das entspricht übrigens der Realität. Hans Blumenberg hat sich im Jahre 1982 sehr, sehr fern von Schwänzen bereits aufgehalten und hat als einer der ganz wenigen Professoren es abgelehnt, Prüfungen abzuhalten. Stellen Sie sich das heute mal vor, ein Professor an der Universität lehnt keine Prüfungen ab, das ist gar nicht mehr zu machen. Ja. Also das heißt, er hat da schon ein sehr solitäres Leben geführt. Trotzdem ist ein Professor auf Schwänz angewiesen. Das heißt, es muss diese anderen, es muss die anderen eigentlich geben, ja, weil das Professor lebt letztlich davon. Deswegen sind sie auch in den Roman gelandet. Eine zweite kleine Bemerkung, die ich für dieses Kapitel noch sagen muss, ist, dass Isa, die in ihn verliebt ist, sich einen ausgehend von einem Roman von Albert Cohen, Die Schöne des Herrn, von dem sie fasziniert ist, sich eine eigene Liebesgeschichte mit Blumenberg konstruiert. Und die beginnt immer sehr hartnäckig damit, dass es in Strömen regnet, sie am Straßenrand steht, er mit seinem Pilot vorbeifährt und sie aufhängt und sie dann und so weiter und so eine Liebesgeschichte beginnt. Also immer wenn das in Strömen liegt, ist das die Fantasie. Sonst verstehen Sie das nicht, dann sind Sie das. Das reicht jetzt aber als Vorbild. Jetzt kann ich nur mit alle bitte, wie schön das fotografiert werden und lesen. Gegen 15 Uhr zog sich Isa weiß an. Ein langes fließendes Kleid, weiße Kniestrümpfe und mädchenhafte Riemchenschuhe aus durchbrochenem Leder, die sie vor Jahren gekauft und nie getragen hatte. Sie stellte sich damit vor den Spiegel und kam sich absurd vor. Wie eine Debütantin mit weißer Perlenkette, jedenfalls nicht wie Patti Smith, fehlte bloß noch ein Riesenblumenkranz im Haar und ein Sonnenwindlächeln. Sie zog den Mund raus, wie ein ironisch schnörrte dieser Mund, sagte sie sich, war aber gleich von sich hingerissen. Die Augen so tief, 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 die Augen so weiß, alles so weiß. Die Augen waren wie flach liegende Satzklammern. Jetzt hoben sie sich, jetzt senkten sie sich, hoben sich wieder, senkten sich wieder. War das nicht schön? War sie nicht eine Wundermaschine? Ein nervtötend fattes Leben hatte die Wundermaschine bisher führen müssen. Nein, nicht nervtötend, sondern flau dahingleitend im ewigen Halbschlaf. Warum so flau? Konnte ihr einer sagen, warum? Aber es war hinter ihr zerstört, diese flache Fahne. Und was kam jetzt? Etwas Großes, Blasses, Bereitwilliges. Sie nahm ein Papierschirmchen in die Hand, das sie einem Stück Cocktailmelone gespickt hatte, öffnete es, schloss es, öffnete es. Benediktus, hauchte sie. den Verlässlichkeitsmann verwendet, der alles beherrscht, wie die Gutwachen, gell, darum geht's. Benediktus hauchte sie Richtung Spiegel, als beschwöre sie jemanden aus der Luft und begann, vor sich hin zu summen. Es muss in Strömen. Plötzlich zogen sich ihre Augenbrauen zusammen, sie hob tadelnd den Zeigefinger und sagte todernst, beim letzten Mal sind die Sätze ziemlich schamlos aus dir herausgequollen wie Schleim. Aber ich habe es gehört. Jawohl, ich habe gehört und verstanden. Sie ging ans Regal, spulte die Musikkassette zurück, drückte auf den Spielknopf und sagte versonnen, als wäre das Gerät für sie neu eingedrungen. Darüber ertönte jetzt schon zum 22. Mal laut, viel lauter als sonst. Niemand beschwerte sich. Ihre Mitbewohnerinnen waren ausgegangen und Carter hatte sie verdrückt. Springsteen ging auf Wasserfahrt, down to the river. Springsteen kostete das Down mit Inbrunst aus, rührte vom ärmlichen jungen Paar, dem kein Glück beschieden war, stromabwärts hinunter, immer hinunter ins Wasser verhüllte, in die Liebesfahrt ein Wogen sog, geschmeidig, kraftvoll, dunkel, zu den offenen Fenstern hinaus. Natürlich war Blumenberg kein Bauarbeiter, der für die Johnstown Company arbeitete. Seine Konstruktionsarbeiten spielten sich auf dem Papier ab. Aber der brennende Blumenberg wurde durch Springsteens Stimme lebendig und starrte sie an. Es goss in Strömen. Sie betrachtete einen ihrer Knöpfe, als hätte sie ihn nie zuvor gesehen, immer klein, weiß und hatte Zacken wie ein Zahnrädchen. Eine schwarze Linie schwenkte sich unter den Zacken einmal rundherum. Und stammte nicht aus der Fabrik ihres Vaters, da wurden solche Knöpfe nicht hergestellt. Mir kamen die Poliertrommeln in den Sinn, die am Kopf in ihrer Fabrik in einer Reihe standen, gefüllt mit Holzstückchen und Polierpaste, worin schimmernde Perlmutknöpfe so lange gedreht wurden, bis sie auf Tanz gebracht waren. Sie hatte die Knöpfe von einer alten, getröteten Bluse abgeschnitten und an den Kleid genäht. Vor langer Zeit hatte sie einmal im Radio ein Hörspiel aus den 50er Jahren gehört. Da verschwanden Mädchen und aus ihnen wurden Knöpfe gemacht. Schöne Knöpfe, einzigartige Knöpfe, mindestens so schöne Knöpfe wie der, den sie jetzt den Bühnenstoff wie ein spitzes Berglein hochziehend zwischen den Fingern hielt. Ob sie lauter Knopfmädchen vor dem Bus trug, wie viel waren es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie war vielleicht auch ein Knopfmädchen, aber ihre Verwandlung bestand noch bevor. Sie ließ vom Knopf wieder ab und ging vor den Fenstern hin und her. Vielleicht sollte sie an seinem Haus vorbeifahren, nur zu sehen, ob der Strauß noch vor dem Eingang lag. Bestimmt nicht. Der Alpha war gestern Abend, als sie ins Kino wollte, nicht angesprungen und würde sich jetzt ebenso wenig vom Fleck rühren. 24 weiße Linien, gehüllt in weißes Seitenpapier, umschlungen von einem grünen Samtband mit Winzerkarte. Samtband, das man zur Rokoko-Zeit am Kleid getragen hätte, um den Busen abzuschnüren. Mit Papierwickel unten am Tütchen, blumenfrisch, damit sie mehr hielten. Sie ärgerte sich. Das Tütchen war verdippt, war allbereit. Wie lange hielten sich Blumen maximal, wenn man ihnen regelmäßig frisches Wasser gab und sie anschnitt? 5 Tage, 10 Tage, sie wusste es nicht, hatte mit Schnittblumen keine Erfahrung. War zuzutrauen, dass er Blumen hasste. Springsteen rührte sich nun zum 23. Mal das ausgetrocknete Fußbett hinab. Das Kärtchen. Ob er es überhaupt gelesen hatte, verwundert, amüsiert, das Ding zwischen den Fingern gedreht oder was Kluges oder was Schleimiges dazu gesagt, oder hatte seine Frau den Strauß gefunden und ihn mit Samtkärtchen gleich in den Müll geworfen. Warum bloß war sie auf so eine Schnapsidee verfallen? Wenn er es gelesen hatte, war es doppelt und dreifach peinlich. Peinlich, peinlich. Sie wollte sich jetzt nicht erinnern, was sie da geschrieben hatte. Das war typischer Lippenschluss, weil ich
Ein Mann mit kahler Schädeldecke und kleinen, wenigen Haarkranz an den seitlichen Eiern, verrangende Schwachsinn. Sie hatte ihn bloß gefoppt. Ihren Namen hat sie zwar nicht preisgegeben, aber er war bestimmt drauf gekommen. Er hatte sie ja immer angesehen während der Vorlesung, hatte aufgegeben, sie angesehen und in ihren Augen das große Licht entzündet. Doch, das große Licht. Seither war sie gebenedeit. Nein, Blödsinn. Gepeinigt mit seinem Namen. Auf ihrer Haut überlief es wirr. Er und sie lebte in einer kleinlichen Welt voller Meinungen. Sie würde jetzt alles auseinanderfalten, was in ihr war. Böses, Gutes, Dummes, Gescheites, Peinliches. Zeit, mit der eigenen inneren Weltauslegung zu beginnen. Peinlich, sie war peinlich. Die unwiderrufliche Wohlgelittenheit hatte sie nicht bei ihrem Gott gefunden und war dadurch peinlich geworden. Es goss in Strömen, sie war durchnässt. Scheiße, überbrüllte sie Springsteen. Sie waren nicht zwei verzweifelte junge Leutchen, nicht Romeo und Julia aus der amerikanischen Provinz, die keinen Ausweg wussten. Peinlich, peinlich. Der Gott ihrer Wahl war ein alter Mann. Es muss im Schäumen. Der Scheibenwischer arbeitete wie verrückt. Blumenberg öffnete die Wagentür. Mit Springsteens Stimme und einem über die Schulter gehemmten Täschchen wanderte Isa aus dem Zimmer, wanderte aus der Wohnung, wobei sie keine Mühe darauf verschwendete, die Tür hinter sich zuzuziehen, wanderte zu ihrem Fahrrad, das sie unverschlossen vor dem Haus abgestellt hatte, setzte sich auf den Sattel und fuhr los. Erst als 100 Meter oder mehr gefahren war, hörte sie Springsteens Stimme nicht mehr. Es machte Spaß, in den leeren Straßen herumzufahren, nachmittags bei warmem Wetter. Wie dumm, dass ihr mitten in der Stadt ausgerechnet Gerhard in die Quere kommen musste. Vielleicht aber auch nicht dumm. Immerhin, er hatte Anrecht auf ein bedeutendes Wort, das er immer behalten würde. Aber sie durfte sich nicht ablenken lassen, von ihm schon gar nicht. Gerhard war stur, er gab nicht so schnell auf. Sie radelte wieder los und radelte. Wobei es ein Wunder war, dass sich das lange Flatterkleid nicht in den Speichen verfing. Sie kannte den Weg, den sie schon öfter mit dem Alpha gefahren war. Er führte auf breiten Straßen aus der Stadt hinaus, wo der Verkehr mächtig zunahm und sie selbst, das fühlte sie wirklich, in ihrem weißen Kleid wie ein Engel, ein Blumenmädchen aus dem Nirgendwo, das nicht in solchen Verkehr gehörte, wahrgenommen wurde, im Mittelalter so einen täglichen Kaffeefahrer, die sie verblüfft überholten. Nichts konnte, rein gar nichts konnte ihr geschehen. Sie hätte auch gegen den Gegenverkehr anfahren können. Sie war der lebendige Gegensatz zur Welt und auf der Flucht. Auch Fliehen ist Handeln und Blumenberg hat ihr diesen Gegensatz angesonnen. Blumenberg hat ihr Bescheid gestoßen. Er schob sie von hinten an mit seinem langen, ellenlangen Zeigefinger, den er ihr in den Rücken gebohrt hatte und mit dem er bis an ihr Herz vorgedrungen war. Fahr, fahr voran, mein armes, durchtränktes Seelchen. Fahr, du schlägst noch mit den Flügeln und erhitzt dich im weißen Kleid. Bräutlich bestimmt, nach Art der Engel, nicht der Menschen. Der Himmel hatte sein leichtgewichtiges Blau verloren und sich mit Blei bezogen. Isa schwitzte, ihre Finger krampften sich um den Lenker. Am Ziel angekommen, stieg sie umständlich vom Rad. Auf einer Brücke, unter der die Autos dicht an dicht durchfuhren, drei Spuren hin, drei Spuren mehr. Es kam jetzt auf jede noch so kleine Bewegung an. Obwohl ihre Arme und Beine bedeckt mit einem Schweißfilm, zittrig und krampfig vom langen Radfahren, nicht richtig gehorcht. Ein Schwarm Krächzvögel flog im fernen Wald zu. Grober Spott lag in ihren Stimmen. nicht sich beirren lassen. Die Bewegungen mussten verständlich ausgeführt werden. Ein Guru hatte zu Meditationszwecken das Heben und Senken der Beine, das Heben und Senken der Arme, Stehen und langsames Gehen befohlen, Ferse abrollen, auf den Zehenspitzen Wippen weitlassen. Sie hatte das Perlentäschchen in den Fahrradkorb gelegt, ein Geschenk der Mutter. Es hatte eine besondere Bewandtnis mit diesem Täschchen. Ein Gefangener hatte Perle um Perle aufgeschickt, eine recht kitschige Dienstarbeit, die sie immer im Schrank verwahrt hatte, weil es ihr unmöglich war, mit einem an einer Kette hängenden Perlentäschchen zu einem niedlichen, süßen Ding, das dauergewählte Frauen abends ins Theater oder in die Oper mitnahmen, mit so einem Ding in Münster herumzulaufen. Weil ein Gefangener sogar ein lebenslängliches gemacht hatte, hielt sie es trotzdem in Ehren. Mein Geschlechtstäschchen, sagte sie dann, und kam damit ins Lächeln, sogar mit rotem Blutpuder. Was genau war denn im Geschlechtstäschchen drin? Ein lauer Wind fuhr ihr in die dünnen Haare, sie grübelte mit zusammengezogenen Brauen wie ein Kind, das 5 und 7 zusammenzählen muss, während die Hände das Brückengeländer umklammerten und das rechte Bein auf die Seite schwang. Ein 100-Markschein ist drin, Blumenkopf. Das musst du doch wissen. In der kleinen Börse mit dem Druckknopf, der nicht richtig schließt. Bisschen Kleingeld, bestimmt ein 5-Mark-Stück und ein paar Zehner. Und was ist mit dem Tempotaschentuch? Wozu braucht es denn ein Tempotaschentuch? 1 oder 2 Tempotaschentücher verkrumpelt mit Rotzen drin? Nicht schön gefaltet, nicht sauber. Ja, und was haben wir denn in dem kleinen, winzigen Innentäschchen? Ein Lippenstift von Chanel, hellrot, das trocken quackt, wenn man die Haube abzieht. Und das Puderöschen, wie so ein niedliches Ding mit falschen Brillanten als eingelegte Sterne auf blauem Grund. Wenn man es öffnet, schlägt sie ein Schmeichler die Augen auf das unschuldige Ding. Ja, und was denn noch? Noch was und noch was? Während wir hier den Mie verdichten. Der Augenbrauenstift, von dem über die Kappe herunterrutscht, ein Lippenkonturstift. Unten im Verkehr taucht ein großer, langer, gelber Laster auf. Und nicht vergessen. Ja, nicht vergessen, ja was denn? Mit Personalausweis natürlich, kleiner Dummkopf. Wo hast du bloß deinen Kopf? Mit Personalausweis hat ein ordentliches Schwabenkind oder bei der Ausgeschnittenheit Bonn mit einem Bild, auf dem das Persönchen in Schwarz-Weiß aussieht, als wäre es böse auf die Welt. Aber was sind jetzt der Spaß auf dem Geländer, der so lustig mit dem Kopf hoch der? Da war das linke Bein hinübergesprungen, waren die Hände gelöst und sie flog auch schon, flog N gleich. Wenn immer behauptet wird, in den letzten Sekunden zöge das Leben in rasendem Lauf vorüber, so trifft das in dem Fall nicht zu. Isa dachte an ihren Augenbrauenstift, nicht an Dunkelberg, wie es doch zu erwarten gewesen wäre. Bestimmt hatte sich die Kappe wieder gelöst und die Stift aus Innenfutter verschmiert. Sie flog und dachte mit aller Gewalt an die Schmiererei, bis die Zähne zusammen fest. Das vom oberen linken Schneidezahn ein Stück absplitterte, eine zu vernachlässigende Größe gemessen daran, was alles splitterte und brach, als der Körper auf dem Asphalt aufschlug.